Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt ist in Kontext Zeit für das Gespräch zu drei Sachbüchern. Die beiden Seiten der wunderbaren und gefährlichen Sehnsucht, die kollektiven Emotionen und ihr Einfluss auf die Weltgeschichte und das Heucheln in Wirtschaft und Politik. Das sind die drei Themen heute im Sachbuch-Trio mit Cornelia Kasis, Heidi Kronenberg und Hans-Jörg Schulz. Das Gespräch leitet Angelika Schett.
Ja, drei lesenswerte Bücher haben wir heute vor uns liegen. Bücher, die auf unterschiedliche Weise die Macht der Gefühle thematisieren. Dass die Macht des Geldes nicht die feinsten Saiten im Menschen zum Klingen bringt, ist eine Plattitüde. Ebenso wie der Spruch, dass Geld die Welt regiert. Und doch stimmen diese Befunde. Diese Ansicht vertritt Edzard Reuter, ehemaliger Chef von Daimler-Benz und Autor des Buches »Stunde der Heuchler«. Der mittlerweile 83-jährige Sozialdemokrat mischt sich erst seit Kürzerem wieder in die öffentliche Diskussion ein. Auch mit diesem Buch. Reuter nennt es selber eine Polemik, die uns die Augen öffnen soll, wie uns Manager und Politiker zum Narren halten. Hans-Jörg Schulz, was hat Sie jetzt an dieser Polemik überzeugt?
Also das ist sicher der Autor, Sie haben es ja gerade schon beschrieben. Edzard Reuter war lange Jahre Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG und damit ein europäischer Top-Manager. Und er kann natürlich aus dem Nähkästchen plaudern, er kennt die Kollegen und deren Sichtweise. Zum anderen ist auch besonders, wie radikal Reuter aus der Sicht des alten Mannes nun das Gesicht unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft zeichnet. Es geht um Geld, es geht um Macht, es geht um die sogenannten Eliten, die für Reuter vor allem Macher ohne Moral sind. Es geht um Gier, Heuchelei und fehlendes Verantwortungsbewusstsein bei Reuters ehemaligen Kollegen. Und es geht darum, dass wir nur zuschauen. Also das ist ein bitterböses Buch eigentlich, eine spannende Polemik.
Mehr über das Heucheln in Wirtschaft und Politik in etwa 20 Minuten. Luke Ciompi und Elke Endert, Gefühle machen Geschichte von Hitler bis Obama. So heißt das Buch, das Sie, Heidi Kronenberg, für uns ausgesucht haben. Es geht um kollektive Gefühle und wie sie sich auf das allgemeine Denken und Handeln auswirken. Ja, wie sie sogar Geschichte machen. Die Autorin und der Autor zeigen an Beispielen wie dem Aufstieg Hitlers und den aktuellen Spannungen zwischen der islamischen und westlichen Welt, wie wir Gefühle die Geschichte beeinflussen. Luke Ciompi, einer der Autoren, war lange Jahre ärztlicher Direktor der Sozialpsychiatrischen Universitätsklinik Bern, Begründer der Wohngemeinschaft Soteria und des Konzepts der Affektlogik. Heidi Kronenberg, offenbar hat sie dieser ungewöhnliche Zugang, Geschichte mit der Analyse der Macht von Wir-Gefühlen zu beleuchten, beeindruckt. Warum?
Ja, einmal, weil das Autorenteam aufzeigt, dass hinter der großen Weltpolitik Menschen stehen. Menschen aus Fleisch und Blut mit ihren Gefühlen, mit ihren Verletzungen, mit ihren Erfolgen, Misserfolgen, dass also Emotionen immer mitpolitisieren. Und zweitens fasziniert mich, wie die Autoren mit dem Konzept, mit der Theorie der Affektlogik arbeiten, der Theorie der Wechselwirkung, also zwischen Fühlen und Denken. Ursprünglich wurde diese Affektlogik vom Psychiater Luke Ciompi, Sie haben es eben erwähnt, Angelika Schett, eigentlich ausgearbeitet, um Therapien von Einzelpersonen und Familien durchzuführen. Und hier im Buch nun, Entschuldigung, im Buch wendet das Autorenteam diese an auf gesellschaftliche Prozesse, auf die große Weltpolitik. Und das finde ich spannend.
Ja, mehr über diesen besonderen Ansatz, Geschichte zu verstehen, erfahren Sie nach folgendem Buch, das Sie mitgebracht haben, Cornelia Kasis, mit dem umspannenden Titel Sehnsucht, Untertitel Das unstillbare Gefühl. Geschrieben hat es Wolfgang Hantel-Quittmann, er ist Professor für klinische Psychologie und Familienpsychologie in Hamburg. Sehnsucht ist wunderbar und gefährlich oder wer sich verstehen will, muss seine Sehnsüchte verstehen. Mit solchen Sätzen lockt der Verlag. Sind Sie diesbezüglich beim Lesen des Buches auf Ihre Kosten gekommen, Cornelia Kasis?
Ja und nein, Angelika Schett. Ja, bei der Sehnsucht ist wunderbar und gefährlich, bei diesem Satz, weil mir durch diese Lektüre sehr klar wurde, wie wunderbar die Sehnsucht ist, wenn sie einem so quasi das Leben weist oder nur ein bisschen versüßt oder im bescheiteren Fall einfach das Leben aushalten lässt. Und wie gefährlich sie sein kann, wenn man sich in ihr verliert, sich ihr auch manchmal zerstörerischen Kraft gedankenlos einfach hingibt und vieles an ihr zerschellen lässt. nachdem man sich dann wieder sehen kann, aber vielleicht ist es dann zu spät. Nein, beim Satz, wer sich verstehen will, muss seine Sehnsüchte verstehen. Da, finde ich, verspricht der Verlag zu viel. Erstens ist es gar nicht so leicht, seine wirklichen Sehnsüchte überhaupt zu kennen, geschweige denn zu verstehen. Und zweitens bin ich davon überzeugt, dass sich bei jedem Menschen ein Labyrinth auftut oder ein Spiegelkabinett, wenn er sich wirklich dran macht, sein Ziehen und Sehen auf den Grund zu gehen. Trotzdem, trotz diesem Ja und Nein, das Buch zu lesen, finde ich sehr lohnenswert.
Sehnsucht ist ja manchmal ein wunderschönes Gefühl. Sie haben es schon gesagt, manchmal wirft sie eben auch ein grelles Licht auf die düstere Realität, der man nicht zu entkommen glaubt. Wir alle haben da unsere Erfahrungen. Was macht jetzt diese Lektüre, Sie haben es schon gesagt, Cornelia Cassis, zu diesem Thema so lohnenswert?
Es ist vor allem der Fluss des Buches. Wolfgang Handel-Quittmann ist, um im Bild zu bleiben, sozusagen mit vielen Wassern gewaschen. Er lässt in sein Buch viel Weltliteratur einfließen, von Goethes Faust mit der Figur des verführerischen Mephisto über die Geschichte eines sehr ungewöhnlichen sehnsuchterfahrenen Liebespaares in Gabriela García Márquez' Roman Die Liebe in Zeiten der Cholera bis hin zu Haruki Murakamis eigenartiger Sehnsuchtsliteratur vom Japaner, der von französischem Käse träumt und sich nach der Tour de France sehnt, ganz einfach, weil er einmal ein Bild von dieser fernen Welt gesehen hat. Handel-Quittmann hat mir Philemon und Baukis neu erzählt und hat mir das Leben des Malers Paul Gauguin im neuen Licht erscheinen lassen. Paul Gauguin, der einen angesehenen Beruf aufgegeben hat, also er war ein erfolgreicher Banker, und eine scheinbar glückliche Familie verlassen hat, um sich der Sehnsucht nach Malen und anderem zu ergeben. Der Autor erzählt auch Sehnsuchtsgeschichten aus seiner therapeutischen Praxis und unterfüttert sie mit theoretischem psychologischem Wissen. Natürlich ist da von Delegation, Kompensation und narzisstischer Projektion die Rede, aber das rein Fachliche ist, wie ich finde, noch nicht mal das Allerbeste am Buch. Das Beste ist, wie gesagt, die Flüssigkeit. Man kommt so quasi ein bisschen vom Hundertste ins Tausendste, ohne zu merken, wann man die Schwelle von einem zum anderen übertritt. 10 Kapitel hat das Buch, 230 Seiten umfasst es und endet mit einem Fragebogen mit 36 Fragen, die einem helfen sollen, das eigene Sehnen besser zu verstehen. Aber ob sie das wirklich auch tun, muss der Leser entscheiden oder die Leserin. Bei mir jedenfalls haben die 36 Fragen gleich neue Fragen, mindestens 36 neue, aufgeworfen. Aber das alles hat mir überhaupt nichts gemacht, weil das Buch so vielseitige Aspekte umschließt, lehrreich ist und unterhaltend, erhellend und verdunkelt. Es ist uneindeutig wie die Sehnsucht selbst und wird diesem schwierigen Gefühl vielleicht gerade deswegen ganz gut gerecht. Nun kann man sich fragen, warum ist die Sehnsucht so ein schwieriges Gefühl? Zum Schluss möchte ich gern da den Autor sprechen lassen. Er erklärt es so, im Unterschied zu anderen Gefühlen wie beispielsweise Hass. Die Sehnsucht kann in der akuten Verliebtheit brennen und ziehen, sodass die Menschen vergessen zu schlafen oder zu essen. Oder sie kann beim Verlust eines wichtigen Menschen tief schmerzen. Sie schmeckt süß und bitter zugleich. Sie kann vordergründig stark und intensiv, aber auch hintergründig melancholisch wirken. Die Sehnsucht gibt es anscheinend in allen Farben, Dosierungen, Mischungen und Klangformen. Sobald sie in Erfüllung geht, sind wir für den Moment die glücklichsten Menschen, müssen jedoch zugleich Abschied nehmen von diesem einmaligen Gefühl und den sie begleitenden traumhaften Fantasien. Denn die Sehnsucht stirbt, sobald sie sich erfüllt.
Ja, damit können wir, glaube ich, alle etwas anfangen. Wenn jetzt Sehnsucht das Sehnen und Suchen nach einem vollkommenen und glücklichen Leben ist, so ja nicht realisierbar, aber das meint ja der Autor. Wir sollten also realistisch ihre Chancen und Risiken prüfen, um da nicht völlig auf die Nase zu fallen. Wird dann die Sehnsucht nicht auch ein bisschen zu sehr zu einem Kalkül und beginnt so zu schrumpfen? Denn eigentlich empfinden wir sie ja als etwas sehr Großes, was uns auch ein bisschen in die Transzendenz bringt?
Ja, das ist ein Aspekt der Sehnsucht, dieses ganz große, dieses auch schon jahrelang gefühlte, langwierige, große Feld. Manchmal bricht einfach einfach die Sehnsucht auch über einem herein. Beispielsweise, wenn es gerade sehr, sehr schwierig ist im Leben. Nehmen wir an, ein Arbeitstag, es ist schon lange grau und kalt, man hat einen riesen Konflikt, man kommt in diesem Konflikt nicht weiter. Da kann man sich schon mal sehnen nach dem Süden und einfach in ein Flugzeug oder in einen Zug zu steigen und einfach wegzufahren, alles hinter sich zu lassen. Das würde dann der Autor sagen, müsste einer Realitätsprüfung unterzogen werden. Realitätsprüfung klingt jetzt ein bisschen trist und mickrig, aber ist vielleicht auch der Schutz davor, dass wenn man zu viel zerstört, beispielsweise in diesem Fall sein Arbeitsverhältnis, dann einfach ein anderes Sehnen und schwieriges Sehnen eröffnet.
Schreibt der Autor etwas darüber, wie sich die Sehnsucht im Laufe des Lebens verändern kann? Also nimmt sie mit dem Alter eher zu oder ab? Gibt er da was?
Er schreibt relativ viel über Lebensbilanzen, auch, also in dem Sinne auch Alter. Lebensbilanz kann man eigentlich erst mit einer gewissen Geschichtlichkeit auch machen. Und das Alter kennzeichnet sich ja durch viele, viele Verluste unter anderem. Man muss von vielem Abschied nehmen. Das heißt, das Alter ist auch eine Zeit, in der man sich sehr häufig, das schreibt er auch, nach verloren, nach unwiederbringlichem zurücksehnen kann. Und wenn man je nach religiöser Jenseitsvorstellung dann die Vorstellung hat, es gäbe vielleicht in einer anderen Welt, in einem anderen Zusammenhang ein Wiedersehen, dann kann die Sehnsucht im Alter und nicht nur die Sehnsucht im Alter auch sehr nach vorne gerichtet sein. So fast eine Todessehnsucht auf eine spätere Wiederbegegnung oder Ähnliches.
Sie haben von den Fragen am Schluss erzählt, 36. Was wird denn da alles gefragt? Fragebögen sind ja sehr populär.
Ja, genau. Und wenn ich so vom Fragebogen erzähle, dann könnte man ja auch denken, es sei jetzt ein Ratgeberbuch. Ist es mitnichten? Aber am Schluss, so vielleicht für die eigene Vertiefung, gibt es da, wie gesagt, noch 36 Fragen, die bei mir wieder ganz viele neue Fragen aufgeworfen haben. Ich mache mal ein paar Beispiele. Frage 7 heißt zum Beispiel, gibt es irgendeine Veränderung in meinem Leben, die diese Sehnsucht überflüssig machen würde? Könnte irgendetwas anderes die Sehnsucht ersetzen? Oder eine andere Frage, die es in sich hat, haben übrigens alle 36 Fragen, ist ziemlich in sich, wenn man sich drin vertieft. 28, hat meine Sehnsucht eine Beziehung zum Tod? Versucht sie gar, den Tod zu überwinden?
Darf ich da mal was fragen? Irgendwie kann man ja ein tolles Leben haben. Also alles ist erfüllt oder wirkt erfüllt und gleichwohl gibt es Sehnsucht. Und ich denke da an einen Satz von Friedrich Glauser, der hat mal gesagt, ich kann noch so ein gebügeltes Leben und noch so ein gebügeltes Zimmer haben, aber wo bleibt dann das Schicksal? Also anders gefragt, geht da eigentlich auch, handelt Quittmann auf die Frage ein, dass man sich nach einem Schicksal sehen kann inmitten eines absolut geordneten Lebens?
So im Glauserschen Sinne nicht ganz, aber durchaus schreibt er über diesen, wie man so schnell sagen würde, erstrebenswerten Zustand des wunschlosen Glücklichseins. Und dass das eigentlich kein Zustand von Dauer sein kann, sondern dass es auch so etwas geben könnte und bei vielen Menschen auch eine Suche gibt in dieser Beziehung, nämlich so etwas wie die Sehnsucht nach der Sehnsucht, weil dieses einfach nur gesättigt sein und wunschlos glücklich sein ist auch so etwas wie ein kleiner Tod im Leben.
Also die Kraft der Sehnsucht empfinden und vorsichtig mit ihr umgehen, belassen wir es an diesem Punkt dabei. Wer sich noch mehr für die Sehnsucht interessiert, hier die Angaben zum Buch Wolfgang Hantel-Quittmann, Sehnsucht, das unstillbare Gefühl, erschienen bei Klett-Cotta. Danke Cornelia Cassis. Sie hören DS2 mit dem Sachbuchtrio und nun sind Sie an der Reihe, Heidi Kronenberg, mit dem Buch Gefühle machen Geschichte, die Wirkung kollektiver Emotionen von Hitler bis Obama. Wie schaffen es die Autorin und der Autor, also Luke Ciompi und Elke Endert, nachzuweisen, dass Emotionen die entscheidenden Motoren sind im Hinblick auf große politische Prozesse?
Ja, sie schaffen es zunächst eben gerade, weil sie interdisziplinär zusammenarbeiten. Elke Endert ist Soziologin, sie hat über Nationalsozialismus und Rechtsextremismus geforscht. Luc Ciompi ist emeritierter Professor für Sozialpsychiatrie und Begründer der Theorie der Affektlogik, wie wir schon gesagt haben. Und sie stützen sich im Buch auf die zentrale Aussage eben dieser Affektlogik, nämlich Gefühle würden bestimmen, was wir beachten und was wir übersehen, was wir im Gedächtnis behalten und was nicht. Die Gefühle filterten unsere Wahrnehmung. Sie seien sozusagen die Baumeister unserer Gedankengebäude. Und wenn vordergründig über Sachfragen gestritten werde, führten im Hintergrund nicht selten Gefühle das Zepter. Wut, Neid, Scham. Und dies hat nun eben auch seine Auswirkungen im Kollektiven. Angst, Wut, Freude könnten das Erinnern und das Vergessen ganzer Nationen beeinflussen. Da denkt man jetzt natürlich im Moment vor allem an Norwegen. Vielleicht kommen wir dann darauf noch zu sprechen. Wenn in einer Gesellschaft ein Gefühl vorherrscht, sprechen Chomsky und ändert dann von einem Wir-Gefühl, Sie haben es schon erwähnt, oder von einem Leitgefühl. Im Buch Gefühle machen Geschichte zeigen Sie affektlogische Prozesse exemplarisch an politischen Entwicklungen auf. Und Sie gehen da teilweise weit zurück in die Geschichte. Etwa zeigen Sie es auf am Aufstieg des Nationalsozialisten, die emotionale Verfassung Hitlers und der deutschen Nation hätten optimal korrespondiert damals. Hier die gescheiterte Künstlerkarriere Adolf Hitlers, dort Deutschland nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Auf beiden Seiten Gefühle der Ohnmacht, der Scham, der Wut. Und diese gemeinsame Gefühlslage bildete, so sagen die Autoren, den Boden für Hitlers Therapieangebot, in Anführungs- und Schlusszeichen natürlich. Also keine schmerzhafte Auseinandersetzung mit dem Versagen, keine Selbsterkenntnis, sondern Selbstverherrlichung mit Ausrichtung auf einen gemeinsamen Feind. Chomsky und Endert reden hier von einer Affektlogik des Hasses. Ein anderes Beispiel, der Israel-Palästina-Konflikt, das Trauma der Shoah auf israelischer Seite, das Trauma der Vertreibung auf palästinensischer Seite. Tief eingegrabene Gefühlsbahnen bestimmten beidseitig die Wahrnehmung bzw. eben auch die Ausblendung von Realitäten. Und solange Israeli und Palästinenser dies nicht gegenseitig anerkennen könnten, sei kein Friede in Aussicht, so die beiden Autoren. Und dass aber auch positive Wir-Gefühle eine Gesellschaft prägen können, zeigen die Autoren an der Wahl Barack Obamas zum ersten farbigen Präsidenten der USA. Gefühle wie Hoffnung, Toleranz hätten hier Energie freigesetzt für ein neues politisches Denken, das Obama in Gang bringen wollte. Und da ganz bestimmt war da auch die Sehnsucht eine treibende Kraft. Was davon heute noch vorhanden ist, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Luc Chomsky und Elke Endert sprechen vom Homo sapiens emotionalis, den es zu erkennen und zu fördern gelte nun, gerade eben auch auf weltpolitischer Ebene. Und sie plädieren für Mediation zwischen verfeindeten Gruppen, Kulturen und Nationen, also eigentlich für Kriseninterventionen, die auch die dunkelsten Affekte halt auf den Tisch bringen.
Ja, was ist nun der Vorteil einer solchen Sichtweise, um Weltgeschichte oder auch einfach unseren Alltag besser zu verstehen? Jetzt auch mal gerade mit Blick auf Norwegen, das uns gerade erschüttert.
Da kann ich natürlich jetzt nur spekulieren, was die beiden Autoren zu diesem aktuellen, grausamen Ereignis sagen würden. Extremismus wird im Buch zwei, dreimal erwähnt, weil ja die Elke Endert hat dazu ja auch geforscht. Sie sehen die Ursache, wie andere Forscher natürlich auch, bei so einer Person in Identitätsproblemen bei diesen Extremisten, verursacht dann durch vorgängige Erniedrigungen, die sie erlebt haben müssen, und dann mit einer unbewussten Scham einhergehend. Und dann als Ursache für den fanatischen Willen zur Gewalt im Fall dieses Breivik würde aus affektlogischer Sicht vielleicht gesagt werden, ja, da ist so ein wahnhaftes Überlegenheitsgefühl im Spiel, so im Sinn von ich habe die Wahrheit, und das dann so ein hermetisches, abgeschlossenes Gedankengebäude nach außen kreiert, was dann diesen Menschen so in eine, sie reden dann so von einer gefährlichen Eigenwelt reinbringt. Und auf der anderen Ebene natürlich könnte man hier jetzt das Wir-Gefühl in Norwegen sehen, Solidarität, sie haben jetzt alle wahrscheinlich dieselben Gefühle im Moment, halten zusammen. Das könnte man jetzt in dieser Situation sehr gut nachvollziehen.
Nun weiß man noch nicht, wie kalt und durchdacht das Ganze war, was da in Norwegen abgelaufen ist. Aber das Denken möchte ich trotzdem noch mal mit reinbringen. Es sind ja meiner Ansicht nach nicht nur Gefühle, die Geschichte gemacht haben, sondern auch ganz kalte, rationale Machtpolitik.
Genau, und die beiden Autoren, die Autorin und der Autor, gehen natürlich nicht davon aus, dass man jetzt nur noch fühlt und nicht mehr denkt. Ganz im Gegenteil, das heißt der Affekt, Logik, also Denken ist natürlich auch gefragt weiterhin. Aber sie machen darauf aufmerksam, dass halt die Gefühlsebene sehr oft im Diskurs vergessen geht und dass das eine sehr viel stärkere Kraft ist, als wir gemeinhin annehmen. Wir gehen halt immer davon aus, wir seien so rational entscheidende Wesen, und sie sagen halt einfach, nein, das stimmt nicht, wir sind sehr viel weniger rational, als wir uns einbilden. Und das heißt, das muss man mit einbeziehen, weil man dann der Realität, der Wahrheit eben näher kommt, wenn man den ganzen Menschen mit einbezieht.
Und das ist ja alles gefasst in dem Begriff Affektlogik, also beides, das Denken und das Fühlen. Affektlogik ist aber, ja, ist ein Begriff, der einem sofort sich erschließt, wenn Sie das so erklären. Wie liest sich denn das Buch dazu? Ich kann mir vorstellen, dass das auch ziemlich ein theoretisches Konstrukt ist.
Da haben Sie recht, Cornelia Kasis. Es ist ein theoretisches Konstrukt. Ich habe es sehr verkürzt jetzt wiedergegeben. Es ist sehr viel Theorie über Gefühle und über Denken im Buch. Es ist sehr anspruchsvoll zu lesen. Und dennoch schaffen es die beiden, das Autorenteam, finde ich, schafft es, verständlich zu schreiben. Also es ist auch für die breite Öffentlichkeit möglich, dieses Buch zu lesen, und es hilft wirklich weiter.
Danke, Heidi Kronberg. Luke Chompy, L. geändert, Gefühle machen Geschichte, erschienen bei Glättkotter. Danke, Heidi Kronberg, noch einmal. Nach den Emotionen, die den Weltenlauf lenken, nun zu einem emotionsgeladenen Buch, zu Ihrem Buch, Hans-Jörg Schulz, Stunde der Heuchler, wie Manager und Politiker uns zum Narren halten. Von Edzard Reuter, der sich, wie schon gesagt, selber der Polemik bezichtigt. Der Autor gehört als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Daimler-Benz ja selber zur Kaste der Manager. Benennt er denn konkret auch heutige Manager, die, wie der Buchtitel sagt, uns zum Narren halten?
Das tut er durchaus. Da sind viele mit dabei. Also vom ehemaligen US-Notenbankchef Alan Greenspan über den Ex-Porsche-Chef Wiedeking, der ja versucht hat, größenwahnsinnig mit seinem kleinen Unternehmen den riesigen VW-Konzern zu übernehmen, bis hin zu Henry Kissinger, von dem er damals bemerken musste, dass der in sämtlichen entscheidenden Hinterzimmern immer mit dabei sitzt. Und dann kommt immer wieder Josef Ackermann vor, der uns bekannte Schweizer Banker. Der Ackermann ist ja derjenige, der als Chef der Deutschen Bank diese Spielregel des schneller, höher, weiter besonders intensiv betrieben hat. Edzard Reuter wirft Ackermann und seinen Kollegen vor, dass sie einen nahezu religiösen Glauben an die schnelle Vermehrung des Geldes entwickelt hätten. Ackermann hat vor der großen Wirtschaftskrise, wir erinnern das, diese magische Formel 25 in die Wirtschaft mit eingebracht. Das hieß, dass sich die jährliche Rendite seines Bankhauses um 25% zu steigern habe. Gleichzeitig hat er Entlassungen im Personal angekündigt. Das alles ist für Edzard Reuter pure Gier und ein Zeichen dafür, dass bei den Bankern unter Werten nur noch die materiellen Werte verstanden werden und nicht mehr die idealistischen. Also diese Form der Abrechnung und auch der Anschuldigungen ist ja nicht ganz neu. Die lesen wir teilweise auch in den Zeitungen. Mhm. Uns ist ja während der Krise so manches Auge wirklich auch aufgegangen über das Funktionieren dieses totalen Kapitalismus, den wir haben seit dem Zusammenbruch des Ost-West-Gefälles. Man denke auch in der Schweiz nur an die vielen Steuergelder, die in die UBS fließen mussten. Aber wie gesagt, die Abrechnung stammt nun mal von einem ehemaligen Top-Manager, und der arbeitet auch mit anderen Begriffen. Der Begriff der Heuchelei ist in diesem Zusammenhang eigentlich doch relativ neu. Der wird nicht so oft gebraucht. Wir haben ihn gebraucht jetzt bei den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche, und so eine kleine, fast schräge Parallele gibt's da ja auch. Die Kirche hat es auch geschafft, über Jahre hinweg absolut seriös nach außen zu wirken und im Inneren an etwas anderem zu frönen. Und er sagt eben, bei den Banken ist es auch, die wirken immer nach außen seriös und im Inneren gibt's nur Habsucht und nichts anderes. Also die Beispiele für Habgier und Heuchelei, die kennen wir aus unserem täglichen Leben, und irgendwann endet es dann so, wie vielleicht mit dem Herrn Madoff in den USA, der mit seinen Hedgefonds ja die Illusion verbreiten wollte, man könne mit geliehenem Geld ganz schnell und uferlos reich werden. Wir haben in der Schweiz auf kleinerem Maßstab etwas Ähnliches auch gerade hier in Basel erlebt. Das ist diese Form des Illusionsaufbaus, auf die wir ganz gerne hereinfallen, um mit unseren paar tausend gesparten Franken das Geld ganz schnell zu vermehren. Im Aufschwung wie in der Krise haben wir nach Edzard Reuter also diese Stunde der Heuchler sehr häufig erlebt. Und das, so sagt Reuter, seit der Shareholder Value zum wichtigsten Ziel der Wirtschaftspolitik verkam. Und das war er eben früher nie. Und was er noch sehr bedauerlich findet, ist, dass dieses Gedankengut auch an unseren Hochschulen zum Dogma wurde und allen Wirtschaftsstudenten auch so eingebläut wird.
Was zieht denn jetzt der Ex-Daimler-Chef für Konsequenzen? Wohin treibt die Entwicklung seiner Meinung?
Ja, er hat mal für sich so ein kleines, er ist nach wie vor, hat er gewisse Hoffnungen und hat für sich so ein kleines 7-Punkte-Programm aufgelegt. Darin fordert er unter anderem klare Gesetze, die völlige Beschränkung der Ratingagenturen, die uns ja so mitspielen in den letzten Monaten. Er fordert die völlige Austrocknung sämtlicher Steueroasen. Und politisch die klarste Konsequenz ist, dass wir aufhören mit der Blauäugigkeit, wonach der Markt immer alles richten wird. Und wir müssen nach seiner Ansicht nach wieder zurückkehren zum absoluten Primat der Politik. Das heißt, die gewählten Politiker müssen die Regeln machen und nicht die ernannten Manager.
Hans-Jörg Schulz, Sie haben es deutlich gemacht, Reuter gehörte ja bis nicht vor allzu langer Zeit genau dieser erfolgreichen Szene an. Also ist ein Vertreter auch des Kapitalismus. Wie ist denn jetzt diese Empörung, die da offenkundig zu lesen ist, zu verstehen, vom Saulus zum Paulus?
Nicht unbedingt. Er war bis 1995 Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG. Und man muss, glaube ich, sagen, dass nach 1990, wirklich als sich die Welt so stark wandelte, sich ja auch die Wirtschaft sehr stark gewandelt hat. Vorher mussten wir im Westen schauen, dass der Kapitalismus möglichst sozial gestaltet wird, dass die Marktwirtschaft möglichst sozial gestaltet wird. Und da ist ein absoluter Anhänger davon. Er ist ja auch selber Sozialdemokrat, schon seit 1946. Sein Vater war ein berühmter Sozialdemokrat, der Berliner Bürgermeister nach dem Krieg. Also diese sozialen Ideen sind bei ihm ganz stark immer mit dabei gewesen. Und ich glaube, so wirklich aus den Fugen geraten ist es eigentlich erst in diesem neuen Jahrtausend, Jahrhundert.
Danke, Hans-Jörg Schulz. Und wie immer bitte ich Sie alle drei, zum Schluss Ihre Buchangaben zu machen mit einer kurzen persönlichen Empfehlung. Hans-Jörg Schulz, machen Sie bitte den Anfang.
Ja, es ist der Reuter kann übrigens auch ganz gut schreiben, es ist ein gut zu lesendes, spannendes Buch, eine wunderbare, bitterböse Polemik über das Wirtschaften in unserer Zeit.
Heidi Kronberg.
Gefühle machen Geschichte, die Wirkung kollektiver Emotionen von Hitler bis Obama, erschienen bei Vandenhoek und Ruprecht. Luc Jambi und Elke Endert ist das Autorenteam. Ich empfehle das Buch all jenen, die sich immer mal wieder fragen, wie ist es möglich, dass es in dieser oder jener Frage nicht endlich zu einer Lösung kommt, also privat und weltpolitisch. Das Buch liefert vielleicht Erklärungen, indem es die Energien der Emotionen eben aufdeckt, mitdenkt, mit aufdeckt, affektlogisch mitdenkt.
Cornelia Cassis?
Das Buch heißt ganz simpel Sehnsucht, im Untertitel Das unstillbare Gefühl. Geschrieben hat es Wolfgang Hantel-Quittmann. Empfehlen kann ich es eigentlich allen Menschen, die sich immer wieder mal Gedanken machen über eine andere Möglichkeit ihres Seins, über das Sehnen, Hoffen, Bangen, Wünschen. Das ist ja ein Teil der Condition humaine. Diesbezüglich kann ich eigentlich die Leserschaft gar nicht eingrenzen. Allerdings, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, weil Sehnsucht braucht auch Zeit.
Danke Ihnen dreien. Das nächste Sachbuchtrio kommt am 31. August und bis dahin noch einen schönen Sommer, auch wenn das Wetter nicht so ist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.